Vielen Dank und guten Morgen. Ich freue mich, immer wieder nach Österreich kommen zu dürfen. Ich bin so oft hier gewesen. Das erste Mal, dass ich dieses Land betrat, war 1958, glaube ich. Und so bin ich sehr oft wieder hier gewesen. Aber es ist eine besondere Freude, in der Universität von Salzburg aufzutreten. Ich war ein Jahr als Gastprofessor an der Universität Wien vor vielen Jahren und habe mehrere Universitäten in Österreich besucht und Vorträge in den jeweiligen mathematischen Instituten gehalten. Der neue Atheismus. Ich empfehle Ihnen Atheismus nicht, sagte Richard Dawkins vor einem Jahr. Ich empfehle Ihnen militanten Atheismus. Das ist das Merkmal des neuen Atheismus. Militanz. Eine Aggressivität, die neu ist. Und wie wir sehen werden während diesen Vorträgen, es gibt nicht vieles neu im neuen Atheismus. Es gibt ein paar neue Argumente, die ich erwähnen werde. Aber der Unterschied ist hauptsächlich in der Aggressivität. Ich empfehle Ihnen militanten Atheismus. Aber es wäre angebracht, denke ich, ein bisschen über meine eigene Biografie zu sagen, damit Sie verstehen können, warum ich mich für diese Thematik interessiere und warum ich im letzten Jahr mit den profiliertesten Vertretern des neuen Atheismus debattiert habe in Amerika und in England. Ich bin gebürtige Ire aus Nordirland. Und als ich vor vielen Jahren nach Cambridge kam, um Mathematik zu studieren, ein Student hat die Frage gestellt, glaubst du an Gott? Und dann hat er sofort gesagt, oh Entschuldigung, ich habe vergessen, du bist Ire. Alle Iren glauben an Gott und sie kämpfen miteinander darüber. Und das war natürlich eine Frage, die ich schon früher gehört hatte, aber irgendwie war es ernster. In der Universität von Cambridge, ich versuchte ein halbwegs intellektuell respektables Fach zu studieren, Mathematik. Und war es einfach so, dass mein Glaube an Gott so eine Art Fiktion wäre, die ich geerbt hätte von meiner irischen genetischen Erbgut, Umwelt und Erbe, und das war alles. Und so dachte ich in der ersten Studentenwoche, ich muss eine Antwort zu dieser Frage bekommen. Ich war sehr glücklich als Kind, indem ich Eltern hatte in einem sehr sektierischen Land. Ich hatte Eltern, die mir Raum gegeben haben, zu denken. Und das war gar nicht selbstverständlich damals. Und so bin ich nicht sektierisch aufgewachsen, obwohl meine Eltern überzeugte Christen waren. Und dieser Raum ist für mich immer wichtig gewesen, so dass als ich nach Cambridge kam, ich hatte keine große sektierische Bürde auf dem Rücken sozusagen. Ich war frei zu denken und meine eigenen Ideen zu formulieren. Und in dieser ersten Woche traf ich meinen ersten ernsthaften Atheist. Und er wurde mein Freund. Er war mit mir vor zwei Wochen in der großen Debatte mit Richard Dawkins in Oxford. Er ist inzwischen ein weltbekannter Professor für mathematische Logik geworden. Und es entstand damals ein Gespräch zwischen mir und dem Atheist, beziehungsweise mit dem Atheismus. Und allmählich wuchs in mir Interesse für Leute, die meinen Hintergrund und meine Weltanschauung nicht teilten. Ich hatte dann das Glück, ein Forschungsstipendium von der Alexander von Humboldt Stiftung zu bekommen, bin nach Deutschland gekommen, nach Würzburg und später nach Freiburg und dann später nach Wien. Und dort habe ich Deutsch gelernt und das war ein Türöffner zum Osteuropa. Und jahrelang habe ich regelmäßig Reisen gemacht, vor allem in der DDR, weil ich die Sprache konnte, aber nicht nur dort, Polen und Ungarn hauptsächlich. Und habe dort mit Leuten diskutiert, die wirklich in ihre Schulwesen und Universitätswesen Atheismus erlebt hatte als Teil des politischen und Bildungssystems. Ich kann auch Russisch. Und nach der Wende bin ich mehrmals nach Russland gefahren, in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, wo ich in vielen Akademien der Wissenschaft und mathematische Institute und so weiter diese Fragen diskutiert habe. Und nach der Wende in 89, vor allem in Sibirien, in dieser Spitzenuniversität in Akademgorodok, in der Nähe von Novosibirsk, war das Interesse riesengroß. War es möglich für einen sogenannten Intellektueller, an Gott zu glauben? So, das ist ein bisschen von meinem Hintergrund. Ich bin jetzt, wie Sie eben gehört haben, Professor für Mathematik in Oxford. Aber ich betreibe nicht nur Mathematik. In Green Templeton College bin ich Fellow für Mathematik und Wissenschaftsphilosophie. Und ich habe auch großes Interesse für ethische Fragen. Und das Verbindungsglied, damit Sie das verstehen, ist ganz einfach. In Oxford, wir haben eine Professur für Science and Religion, Naturwissenschaft und Religion. Und seit einigen Jahren arbeite ich mit diesen Leuten zusammen, mit Professor John Brook und jetzt mit Professor Peter Harrison und halte Vorlesungen dort. Und wir interessieren uns in diesem Gebiet zwischen Theologie, Naturwissenschaft und Philosophie. Und das interessiert mich sehr. Und man könnte grob sagen, dass die große Frage in der Science-Religion-Debatte ist die Frage des Status des Alls. Ist das All alles, was es gibt? Oder gibt es einen Schöpfer, der das All geschaffen hat und der das All trägt? Aber dann gibt es darüber hinaus in diesem gesamten Rahmen eine weitere Frage. Und die weitere Frage ist, was ist der Status des Menschen selbst? Was ist der Status des menschlichen Lebens? Grob ausgedrückt, ist der Mensch einfach ein Produkt eines ungesteuerten, ungelenkten, blinden Prozesses? Oder ist der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen? So einerseits der Status des Universums, andererseits der Status des Menschen. Und ich sah sehr deutlich vor einigen Jahren, dass diese zwei Fragen sehr viel miteinander zu tun haben. So habe ich etwas Zeit genommen, um eine Magisterarbeit zu schreiben in der Bioethik. Und zwar habe ich geschrieben über die Vergleiche zwischen die Vorgangsweise und Philosophie von Peter Singer, fast wahrscheinlich der bekannteste Ethiker der Welt, und Richard Dawkins, mein Kollege in Oxford, der ehemalige Professor für das öffentliche Verständnis der Naturwissenschaft. So, das ist ein bisschen zu meiner persönlichen Biografie. Und Oxford ist zurzeit, wie Sie alle wissen, so ein Heizkessel der Debatte über Gott. Das Buch Der Gotteswahn von Richard Dawkins ist ein Bestseller geworden. Über 2,5 Millionen Kopien allein in Englisch, weitere Übersetzungen in 33 Sprachen. Und dadurch ist Gott an der Tagesordnung. Und weitere Schriftsteller haben auch Beiträge in diese Richtung gemacht. Und es gibt hauptsächlich 4 Leute, die das gemacht haben. Erstens Dawkins und dann Christopher Hitchens, der kein Naturwissenschaftler ist. Er ist ein Journalist, ein sehr kluger Kopf mit einem tiefen Wissen über Geschichte und Literatur. Er ist gebürtiger Engländer, wohnt aber in Amerika, in Washington. Und ich hatte eine riesige Debatte mit ihm im August im sogenannten Edinburgh Festival, Fest von Edinburgh in Schottland, ein der bekanntesten Literaturfeste Europas, auch in der Welt sogar. Und die Debatte ging über das Thema, der neue Europa soll den neuen Atheismus bevorzugen. Und sehr bald wird ein DVD von dieser Debatte erhältlich. Das ist Hitchens. Er hat das Buch geschrieben, Der Herr ist kein Hirte. So Dawkins zunächst, Der Gotteswahn, Hitchens, das Buch Der Herr ist kein Hirte. Das ist die deutsche Übersetzung. Interessanterweise, der Titel dieses Buches in Englisch ist God is not great. Etwas anders. Und dann darüber hinaus kommt Sam Harris. Der ist etwas jünger als die anderen, ist zurzeit ein Student von Neurowissenschaft in Amerika. Und er hat 2 Bücher geschrieben, Das Ende des Glaubens und dann Ein Brief zu einer christlichen Nation. Ein Buch, das an die Vereinigten Staaten natürlich gerichtet ist. Und dann der 4. ist Dan Dennett, der ein Professor von Philosophie in Tufts Universität in den Staaten ist. Und er beschreibt sich selber als einen gottlosen Philosophen. So diese 4 sieht man oft zusammen in Konferenzen als die Reiter, die beschreiben sich selbst, des neuen Atheismus. Die 4 Reiter des neuen Atheismus. Es ist offensichtlich klar, dass sie die Apokalypse nicht gelesen haben, wenn sie diese Beschreibung an sich selbst gerichtet haben. Diese alle sind natürlich im anglosächsischen Raum. Aber diese Bewegung der neuen Atheismus hat sich ausgedehnt in letzter Zeit. Vor allem in Frankreich, wo wir den bestbekannten Vertreter in Michel Onfray finden. Und er hat ein Traité d'Atheisme, diese Manifest des Atheismus geschrieben. Und er regelmäßig redet zu großen Hörsäle voll von Leuten in Frankreich über den neuen Atheismus. Eine weitere ist André Comte de Sponville. So die Sache dehnt sich aus. Und ich war letztes Jahr in Deutschland und wollte einen Vortrag über diese Thematik halten und fast niemand hat davon gehört, aber am selben Tag, wo ich den Vortrag gehalten habe, die Titelseite von der Spiegel war Gott ist an allem schuld und war 40 Seiten ungefähr über den neuen Atheismus. Und inzwischen ist sehr viel in den deutschen Zeitungen, vor allem in der FAZ und so weiter, geschrieben worden. Die Sache ist im Rollen. Gott ist an der Tagesordnung. Und was wir zunächst merken sollten, ist, dass diese neuen Atheisten sind keine Postmoderne. Wenigstens im folgenden Sinne. Sie glauben alle, dass es Wahrheit gibt. Die sind nicht Leute, die meinen, dass Wahrheit relativ ist. Es gibt ihre Wahrheit, es gibt meine Wahrheit. Nein, sie glauben an eine Wahrheit, wie Sam Harris es beschreibt, entweder Gott existiert oder eben nicht. Entweder ist die Welt geschaffen oder eben nicht. Und das ist interessant. Das heißt, die vertreten die Position von den meisten Naturwissenschaftlern, dass es Wahrheit gibt. Zwar wissen wir nicht ganz, was diese Wahrheit ist, aber wir kommen immer näher zu der Wahrheit. So in einer Gesellschaft in Europa, wo viele haben uns seit Jahren gesagt, alles ist postmodern geworden, merken wir diesen Trend, die nicht postmodern ist. Und diese Leute kämpfen für die Wahrheit, wie sie die Wahrheit sehen. Und das bedeutet natürlich, weil ich auch einer bin, der an die Wahrheit glaubt, das bedeutet, dass es ein gewisses Gesprächsbasis gibt. Wir können miteinander reden. Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Ich werde sehr viel kritisieren während diesen Vorträgen, was den neuen Atheismus angeht. Aber es gibt gewisse Punkte, wo ich meine, dass Ihre Kritik gerechtfertigt ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Basis für Ihre Kritik. Und daher kommt ein Teil zumindest der Resonanz dieser Kritik in unserer Welt. So, es ist nicht eine vollkommene Ablehnung von alles, was Sie sagen, sondern eine Ablehnung von dem Atheismus, den Sie vertreten, wie wir sehen werden. Also das ist ein bisschen von dem Hintergrund geschildert des neuen Atheismus. Die Logik des neuen Atheismus ist relativ einfach, so wie ich sie verstehe. Und ich möchte das schildern, damit wir die Gliederung dieser drei Vorträge verstehen werden. Und zu diesem Punkt darf ich sagen, wir werden eine Fragezeit hinterher haben. Und es wäre eine riesige Hilfe für uns alle, wenn Sie während den Vorträgen Ihre Fragen aufschreiben, bevor sie vergessen werden, damit wir wirklich eine ziemlich nützliche Fragezeit haben können. Bitte schreiben Sie die Fragen auf und die Fragen werden gesammelt am Ende und dann kann ich versuchen, meine Antworten dazu zu geben. Und dann, wenn es noch Zeit gibt, können wir weitere Fragen ganz spontan erfahren. Aber meiner Erfahrung nach ist es viel besser, wenn während den Vorträgen, wenn eine Frage irgendwie in Ihr Gehirn kommt, am besten schreiben Sie diese Frage sofort auf. Also, was ist die Logik des neuen Atheismus? In dem Interview mit Der Spiegel hat Richard Dawkins gesagt, 11.9. hat mich radikalisiert. Und für viele der neuen Atheisten ist der Attentat, der Terroristenattentat gegen die zwei Türme in New York, der Auftakt ihrer Reaktion. Und daher kann man es sehr leicht verstehen. Sie sehen diesen Attentat als eine direkte Folge der Religion. Und daher ist es zu weit gegangen. Sie sehen auch, dass es Angst überall in der Welt, aber vor allem in Amerika und Europa herrscht, als Folge dieses Attentats. Und die sehen, die Lösung ist, Religion muss vernichtet werden. Wenn man die natürliche Frage stellt. Aber das war fanatische Religion. Ihre Reaktion ist, fanatische Religion kann nur dort gedeihen, wo normale Religion existiert, moderate Religion. Das heißt, fanatische Religion gedeiht an der Peripherie von moderaten Religion. Daher müssen alle Religionen vernichtet werden. Und wie ist das zu machen? Durch die Naturwissenschaft. Oder vielleicht besser ausgedrückt, durch die kulturelle Autorität der Naturwissenschaft. Oder vielleicht noch besser ausgedrückt, die Naturwissenschaft hat schon längst bewiesen, dass es keinen Gott gibt, aber die Öffentlichkeit weiß es noch nicht. Und wir müssen diese Botschaft der Öffentlichkeit überbringen. Steven Weinberg hat den Nobelpreis für Physik gewonnen. Und in einem Konferenz über den neuen Atheismus in Amerika hat er gesagt, vielleicht der beste Beitrag, den die Naturwissenschaft für diese Generation der Menschen leisten kann, ist, die Religion endlich aus der Welt auszurotten. Wir werden traurig sein, wenn sie weg ist. Wie wir traurig sein würden, wenn eine alte Tante gestorben ist. Eine alte Tante, die ab und zu mal gütig war, aber war wirklich einfach im Wege. Als er das gesagt hat, oder nachdem er das gesagt hat, stand Richard Dawkins auf und sagte, ich habe es satt. Ich habe es satt. Ich bin satt mit deinem Versuch, etwas Gutes über die Religion zu sagen. Wir brauchen überhaupt keinen Respekt mehr vor der Religion zu haben. Und hier ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Dieser Kampf gegen nicht bloß Gott, nicht bloß Religion, sondern gegen Respekt für Religion. Warum sollten wir, sagt Dawkins, bei jeder Fernsehshow, wenn es über Ethik geht, warum sollten wir einen Vertreter der Kirche haben, einen Theologen? Wie ist die Idee entstanden, dass ein Theologe, ausgerechnet ein solcher, etwas über die Ethik zu sagen hätte? Und so, es gibt diesen Kampf auf verschiedenen Ebenen, auch gegen Respekt für Religion. Und man merkt sofort die Aggressivität. Also die Logik soweit ist, Attentat, fanatische Religion auf der Basis von moderaten Religion. Religion muss erledigt werden. Wie werden wir das machen? Wir verwenden die kulturelle Autorität der Naturwissenschaft. Aber dann entsteht ein Problem. Und das Problem ist folgendes. Traditionell, vor allem im Westen, ist die Ethik mit Gott sehr eng verbunden. Die Werte, die wir in Europa haben, wie Jürgen Habermas so deutlich neulich gesagt hat, sind im Grunde genommen christliche Werte. Und so sagen die neuen Atheisten, wenn wir Religion und Christentum insbesondere ausgerottet haben, woher die Ethik? Wo werden wir die ethischen Normen herbekommen? Kein Problem, sie sagen. Wir können ethische Normen entwickeln ohne Gott. Es ist nicht nötig, Gott zu haben für die Ethik. Ohne Gott ist es möglich, ein ethisches System zu entwickeln. So, das ist die Gesamtlogik. Und man kann sehen, dass es ein Resonanz findet. Ich komme aus Nordirland. Wir haben genug gehabt in der Vergangenheit von Kriege Und Verfechtungen, die durch Religion teilweise zumindest gestiftet worden sind. Und es gibt so eine Reaktion, eine fast selbstverständliche Reaktion zu sagen, ja, Sie haben recht und vielleicht eine radikale Lösung zu diesem Religionsproblem erforderlich wäre. Und daher die große Mengen von Büchern, die verkauft werden. Und so, unsere Aufgabe heute ist, eine Analyse dieser Situation zu machen. Und diese Analyse ist äußerst wichtig, weil hier ist keine Randfrage. Hier ist eine Existenzfrage, eine Deutungsfrage. Wie verstehen wir unsere Welt? Wie verstehen wir die Geschichte des Alls? Wie verstehen wir den Menschen? Wie verstehen wir die Ethik? Das heißt, sie ist eine Frage, die für alle Menschen äußerst wichtig ist. Und daher werden wir uns Zeit nehmen, zu sehen, was positiv ist in der Kritik des neuen Atheismus und auch was negativ ist. Die erste Frage, die kommt direkt von sozusagen vom Auslöser des neuen Atheismus, ist die Frage der Religion. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder als Naturwissenschaftler komme ich zuerst zu der Naturwissenschaft oder wir kommen zu der aktuellen Frage zum Auslöser für den neuen Atheismus und wir gehen als zweites zu der Naturwissenschaft. Und ich meine, es wäre leichter zu verfolgen, wenn wir die geschichtliche Methode adoptieren. Es ist interessant, wenn man in der Naturwissenschaft streng aufgewachsen ist, wie ich in der Mathematik. Und dann, wenn ich in den Vorlesungen in Oxford, ich halte Vorträge über Naturwissenschaft und Theologie. Und dort haben wir festgestellt, dass es ist viel leichter zu verfolgen, wenn wir die geschichtliche Methode, wir gehen zurück in die Geschichte und wir bauen es geschichtlich auf. Es ist viel leichter zu verstehen. Es ist interessant, wenn man in der Naturwissenschaft streng aufgewachsen ist, wie ich in der Mathematik. Und dann, wenn ich in den Vorlesungen in Oxford, ich halte Vorträge über Naturwissenschaft und Theologie. Und dort haben wir festgestellt, dass es ist viel leichter zu verfolgen, wenn wir die geschichtliche Methode, wir gehen zurück in die Geschichte und wir bauen es geschichtlich auf, es ist viel leichter zu verstehen. Warum dann ist die Religion gefährlich? Das ist die Anklage der neuen Atheisten. Zunächst einmal ist sie gefährlich, weil sie auf Glauben berührt. Und Glaube ist sehr gefährlich, weil in der Welt, wir sehen jetzt, es gibt unzählige Kriege, auch heute. Nicht nur Kriege zwischen Religionen, sondern Kriege innerhalb derselben Religion. Und all das passiert wegen Glaube. Und die erste Frage dann ist, ein bisschen zu verstehen, wie die neuen Atheisten den Begriff Glaube verstehen. Weil wir merken, dass Dawkins sagt es sehr grob. Gott ist ein Wahn, ein Irrwahn. Glaube ist nicht rationell. Die Naturwissenschaft ist kein Wahn. Die Naturwissenschaft ist rationell. Also, das ist die erste Frage, die vor uns kommt. Wenn man das Buch Gotteswahn liest, man liest es oft von Seite 1, und das ist schade, weil es gibt eine Vorbemerkung, eine Widmung am Anfang des Buches. Und diese Widmung ist sehr vielsagend. Die Widmung ist zu Douglas Adams, der Verfasser von dem Tramper Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das ist wahrscheinlich ein Begriff für viele Leute hier. Ein Kultbuch, das Adams vor vielen Jahren geschrieben hat. Und ein Zitat von Adams steht vorne in Dawkins Buch und es lautet folgendermaßen: Ist es nicht genug, zu sehen, dass ein Garten schön ist, ohne dass man glauben müsste, dass es Feen am Ende des Gartens sind? Ist es nicht genug, zu sehen, dass der Garten schön ist, ohne glauben zu müssen, dass es auch Feen dort gibt? Und das für mich ist so einleuchtend und kann für uns als ein Schema benutzt werden, zu sehen, wo ein Grundfehler im Denken des neuen Atheismus liegt. Das heißt, das Angebot von falschen Alternativen. Was Dawkins hier anbietet, ist, entweder man nimmt das All, und das ist alles, was es gibt, oder das All plus Feen, plus Weihnachtsmann, plus Fantasie, plus Fiktion. Zwei Alternativen, aber die sind falsche Alternativen, weil sie nicht die Alternativen, die einzigen Alternativen, die es gibt. Und ich habe ihm in meiner Debatte mit ihm vor einem Jahr in Alabama, ich habe dieses Zitat vorgelesen und gesagt, wir beide, wir sind Professoren in Oxford und wir haben das Glück, zu Colleges zu gehören, die beide sehr schöne Gärten haben. Gärten allein oder Gärten mit Feen? Und natürlich, es gibt sehr viele Iren, die glauben an kleine Menschen, die Leprahons heißen. Ich bin nicht einer, muss ich bestätigen hier. Und ich sagte, Richard, was ist der Unterschied zwischen einem Garten und einer Wüste? Nicht Feen, sondern ein Gärtner. Um nichts von einem Besitzer zu erwähnen. Sie haben eine sehr gute Arbeit geleistet, habe ich zu ihm gesagt, die Feen wegzufegen. Aber Gärtner oder Besitzer, das ist eine völlig andere Frage. Und darüber hinaus, wenn man einen Garten sieht, im Gegensatz zu einer Wüste, der erste Gedanke ist, hier sind Zeichen von eine Arbeit eines Gärtners. Falsche Alternative. Eigentlich, was er hätte sagen müssen, ist, ein Garten mit Feen, wir können die Feen vergessen. Gut, dass die Naturwissenschaft uns hilft, die Feen zu verbannen. Aber die Naturwissenschaft verbannt den Gärtner nicht. Eigentlich ganz im Gegenteil. Der Garten trägt Spuren der Arbeit eines Gärtners. Und so ist diese Widmung für mich äußerst einleuchtend. Aber ich komme zurück zu dieser Frage. Religion ist gefährlich, weil Religion auf Glaube berührt. Richard Dawkins beschreibt Glaube und er sagt, eine der schlechtesten Auswirkungen der Religion ist, dass es uns lehrt, zufrieden zu sein, wenn wir nicht verstehen können. Und so weiter und so fort. Das heißt, für Dawkins und für die neuen Atheisten ist Glaube, was sich normalerweise mit dem Ausdruck blinder Glaube beschreiben würde. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, blinder Glaube ist gefährlich. Sehr gefährlich, wenn dieser blinde Glaube ist gekoppelt mit einer sehr autoritären und tyrannisierenden politischen Macht. Blinder Glaube ist gefährlich. Aber die Frage, wo Dawkins nicht eingeht, ist, ist alle Glaube blind? Und soweit ich es feststellen kann, hier machen die neuen Atheisten zwei gegenüberliegende, tiefgreifende Fehler. Erstens, sie meinen, dass alles Glaube im religiösen Bereich blind ist und daher sehr gefährlich. Zweitens, sie meinen, dass Glaube überhaupt nicht in der Naturwissenschaft erscheint. Beides ist falsch. Beides ist falsch. Zunächst einmal auf der Seite der Religion. Also ich kann nur für das Christentum als sozusagen als Vertreter sprechen. Alle Religionen müssen ihre eigenen Gedanken dazu bringen. Aber hier als Christ sehe ich eindeutig klar, dass christlicher Glaube nicht blind ist. Im Gegenteil. Und wenn wir etwas untersuchen, müssen wir zunächst einmal sehen, was die Grunddokumente zu sagen haben. Und wenn wir das Neue Testament lesen, wir sehen dort eindrücklich klar, dass Glaube eine fundierte Reaktion zu Tatsachen ist. Zum Beispiel Johannes' Biografie von Jesus, sein sogenanntes viertes Evangelium, endet. Mit fast am Ende stehen die Worte, viele andere Dinge hat Jesus getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, aber die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, und dass ihr Leben in seinem Namen haben könnt. Das heißt, hier sind die Tatsachen, worauf ein Glaube aufgebaut werden kann. Das Problem mit dem Wort Glaube oder Belief in Englisch ist, dass es gibt immer eine Frage, die dahinter steht. Was ist die Grundlage dieses Glaubens? Ich glaube, dass ich Professor Lennox letzte Woche in New York gesehen habe. Also, was sind die Gründe dafür? Ich glaube, dass FC Bayern das Pokal gewinnen wird. Was sind die Gründe dafür? Und es ist berechtigt. Dawkins sagt das und er hat recht. Wir müssen immer die Frage stellen, was sind die Indizien? Was sind die Belege? Was sehr wichtig zu merken ist, dass das Neue Testament zumindest, und das ist Kern christlicher Glaube, erwartet, dass wir diese Frage stellen. Das heißt, wir sind nicht zufrieden mit blind glauben, sondern wir stellen die Frage, was ist die Basis? Und die Kernbasis ist im Neuen Testament angeboten, die geschichtliche Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich möchte nicht mehr in diese Richtung jetzt gehen, aber die wichtige Sache ist, zu unterscheiden und sehr deutlich darüber zu sein, dass die neuen Atheisten ein total falsches Verständnis von Glauben haben. Dawkins meint, dass Glauben hat nichts mit Belege zu tun. So habe ich direkt öffentlich gefragt, ob er Glaube und Vertrauen hat in seine Frau. Und er hat sofort geantwortet, ja, man sieht in dieses Indiz und jenes Indiz und andere Indizien, dass sie mich liebt. Oh, sagte ich, Sie glauben doch an fundierter Glauben. Oh, das ist nicht Glauben, sagte er. Aber es ist es doch. Und das hilft uns, zu einem anderen Punkt zu kommen, die wichtig ist für unsere Gesamtthematik. Dawkins meint, dass wir sollten Gott behandelnd als Objekt der Naturwissenschaft. Das heißt, dass wir dürfen Fragen über Gott stellen, naturwissenschaftliche Frage. Soweit ist er berechtigt. Ich gebe das vollkommen zu. Aber ich habe ihm auch gesagt, vor 2 Wochen in Oxford, ich habe gesagt, Richard, ja, das dürfen wir tun. Aber ich könnte die naturwissenschaftliche Methode an dich anwenden. Ich könnte einen höchst entwickelten Scanner benutzen, um dein Gehirn zu beleuchten. Und ich könnte sehr viel über dein Gehirn dadurch lernen. Aber dadurch würde ich dich nie als Person kennenlernen. Weil du bist nicht bloß Objekt der naturwissenschaftlichen Forschung. Du bist ein Subjekt. Das heißt, du bist eine Person. Und ich kann dich nur als Person kennenlernen, wenn du dich als Person offenbarst. Das heißt, auch wenn wir an unsere naturwissenschaftlichen Methoden denken, müssen wir berücksichtigen, dass niemand behauptet, dass Gott bloß ein Objekt der naturwissenschaftlichen Forschung ist. Gott ist der große Subjekt. Und so die Frage von allen Subjekten ist die, hat er sich geoffenbart? Und natürlich, das ist ein Kernbestandteil des christlichen der christlichen Lehre, dass Gott sich geoffenbart hat im Universum zunächst einmal, in der Natur und auch vor allem in seinem Sohn Jesus. Interessanterweise scheint mir, dass Richard Dawkins trotzdem sieht, dass Glauben auf Indizien berühren muss, aber es gibt, ich kann es nicht ganz zusammenkriegen. Es hat eine sehr, sehr verheerende Wirkung. Es ist sehr leicht, Glauben einfach abzutun, indem man sagt, Glauben interessiert mich nicht, weil Glauben bedeutet, dass es keine Indizien gibt. Das hat die Wirkung, dass wenn jemand wie ich meint, Indizien zu haben, die neuen Atheisten sind nicht bereit zuzuhören. Weil per Definition, es kann keine Indizien geben. Warum? Weil Glaube einfach Glaube an eine Fiktion ist. Das ist sehr klug, aber ist sehr verfehlt. Und wir merken das daran, wenn die neuen Atheisten Behauptungen machen, die nicht zu der Naturwissenschaft gehören. Dawkins ist kein Historiker. Hitchens ist Historiker. Und was mich neulich fasziniert hat, ist Folgendes. Im Gotteswahn, Dawkins behauptet, dass für Professoren, für den akademischen Bereich, die bloße Existenz von Jesus in Frage ist. Und er zitiert eine Quelle. Einen Professor, sagt er, in London hat gesagt, dass Jesus nicht existiert hat. Was er in seinem Buch nicht sagt, ist, dass dieser Professor ein Professor für deutsche Literatur ist. Und ich habe das ihm öffentlich mit ihm besprochen in Oxford. Warum haben Sie die Quellen nicht untersucht? Ich bin kein Historiker, kein Althistoriker. So habe ich mit den Althistorikern gesprochen, weltweit. Und was habe ich festgestellt? Es gibt keiner, der lehnt die Existenz Jesus als Gelehrter ab. Wie ist das möglich? Weil in der Welt, wo ich arbeite, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Verbrechen Nummer 1. Dass wenn man etwas zitiert, um eine Behauptung zu belegen, muss man mit den Experten, mit den besten Experten konsultieren. Die haben es gar nicht gemacht. Vor kurzem war ich in Australien und habe dort debattiert mit einigen anderen bekannten Atheisten, darunter ein Physiker, Victor Stenger. der ein Buch gegen Gott geschrieben hat. Und wir saßen zusammen, wenn ich eine kleine Geschichte erzählen darf, wir saßen zusammen in einem Restaurant und er hat gesagt, Jesus hat nicht existiert. Wie wissen wir das, habe ich ihn gefragt. Oh, es gibt einen Professor in London. Aber was er nicht wusste, der Victor Stenger, ist, dass ich Dawkins Buch auch gelesen habe und zwischen uns saß ein sehr kluger Althistoriker. Und er schwieg eine Zeit lang und er hat gesagt, Herr Stenger, das ist nicht richtig. Es ist doch richtig. Es gibt einen Professor in London. Ja, sagte ich, weiß, einen Professor für deutsche Literatur. Aber was hat das mit der Sache zu tun? Es ist faszinierend, dass sie nicht bereit sind, die Geschichte zu kontrollieren. Und meine Leute, das passiert nicht bloß einmal, sondern mehrmals in diesem Buch. Und meine Freunde, die Althistoriker sind, und die sind viele, sind Atheisten. Ich meine nicht Althistoriker, die alle gläubig sind und so. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Skeptiker, Atheisten. Aber als Gelehrten, als Althistoriker, sie sagen Dawkins, Hitchens und so weiter, total unrecht. Und das ist ein Zeichen für etwas sehr Wichtiges. Und wir werden sehen, dass es andere Konsequenzen hat. Also zu den letzten zwei Punkten hier in diesem Gebiet. Ich habe schon erwähnt, ich komme aus Nordirland. Das Thema ist Religion gefährlich. Und Dawkins und Hitchens, in der Debatte in Edinburgh, hat Hitchens angefangen mit einer 15 Minuten lang Rede gegen die Religion. 15 Minuten lang, wir hatten jeweils 15 Minuten. Und ich bin aufgestanden nach seiner Rede und habe gesagt, ich gebe das alles zu. Sie haben vollkommen recht. Das hat ihn ziemlich überrascht. In einer Debatte. Ich war auf seiner Seite. Auf seiner Seite in seiner Kritik von falscher Religion. Und ich habe gesagt, Christopher, eigentlich sollten Sie Christus begrüßen, weil er auch war gegen falsche Religion. Und ich als Christ schäme mich, dass der Name Christi verbunden wird mit Gewalt, mit Krieg und so weiter. Warum schäme ich mich? Weil Christus selber es verboten hat. Das ist sehr wichtig. Auf einer Seite bin ich ganz bereit, öffentlich, ich habe es getan, zu Dawkins und zu Hitchens zu sagen, ich schäme mich. Aber merken wir bitte, dass diejenigen, die Waffen, die Maschinengewehren oder Schwerter genommen haben, haben es nicht in Gehorsam Jesus gegenüber gemacht, sondern in Ungehorsam. Jesus hat es verboten. Und was so interessant ist, von einem geschichtlichen Standpunkt, dass die Anklage gegen Jesus ist genau dieselbe Anklage, die die neuen Atheisten machen gegen das Christentum. Das heißt, das Christentum stiftet Krieg, Unruhe, Terrorismus und so weiter. Das ist genau, was sie über Jesus gesagt hat. Er ist ein Unfriedenstifter und daher Pilatus, der Gouverneur, der römische Gouverneur, war sehr interessiert, festzustellen, ob das diese Anklage wahr wäre oder nicht. Und so hat er Jesus zum Verhör bestellt. Bist du ein König? Ja, aber nicht im Sinne, wie du es meinst. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte Jesus. Sonst hätten meine Jünger gekämpft. Wenn das der Fall ist, sagte Pilatus mehr oder weniger. Er sah, dass Jesus keine Bedrohung war für das Reich von Rom. Das ist äußerst wichtig. Jesus hat es verboten. Und darüber hinaus ist es sehr wichtig zu merken, warum er Gewalt verboten hat. Seine Botschaft war eine Botschaft von Wahrheit, Liebe, die Möglichkeit von Vergebung wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Buße tun, man kann die Wahrheit nicht weiterbringen durch Gewalt. Geschichte lehrt uns das sehr eindeutig klar. Und so sollten die neuen Atheisten eigentlich begrüßen, was Jesus hier zu sagen hat und nicht zu klagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass man merkt in den Schriften der neuen Atheismus fast kein gutes Wort über Religion insgesamt und über Christentum insbesondere. Alles ist schlecht gemalt. Aber Jürgen Habermas, der sich selbst beschreibt als methodologischer Atheist, hat neulich in einem faszinierenden Buch Übergänge geschrieben. Ich weiß nicht genau die deutsche Wortlaut, aber es lautet folgendermaßen. Wenn wir an Europa denken, unsere Rechtgebung, unser Bildungssystem, unsere Kunst, unsere Kultur, unsere Werte, unsere Ethik, es gibt nur Christentum als Grundlage. Wir haben keine anderen Optionen. Alles andere ist postmoderne Geschwätz. Das ist eine gewaltige Aussage von einem Jürgen Habermas zu hören. Das heißt, er sagt, dass alle die guten Dinge und Werte kommen von einem Wurzel von Christentum, inklusive das Recht und Freiheit, dass die neuen Atheisten haben, ihre Lehre öffentlich zu sagen. Und meine Freiheit auch. Aber kein gutes Wort. Totales Schweigen. Die andere Seite ist, Dawkins, offensichtlich liegt die Lieder von John Lennon. Der Beatles, ist John Lennon ein Begriff für manche? Die meisten sind nicht alt genug. Aber vielleicht haben die meisten von seinem Lied Imagine, stell dir vor. Imagine, ist das ein Begriff? Imagine a world without religion, without the Taliban, without Northern Ireland. Oh, schade. sich eine Welt vorzustellen ohne Nordirland wäre schrecklich, aber wir lassen es so. Imagine, stell dir so eine Welt, schreibt er. Aber ich bin nicht John Lennon, ich bin John Lennox. Und ich habe ein anderes Lied geschrieben. Imagine a world without atheism. Stell dir eine Welt vor ohne Atheismus. Ohne Stalin. Ohne Pol Pot. Ohne Mao. Ohne Abermillionen von Toten. Kein Wort von so einer Welt in den Schriften der neuen Atheisten. Sondern solche Aussagen. Dawkins. Ich kann mir keinen Atheist vorstellen, der bereit wäre, einen Dom zu vernichten. Hat er Russland nie besucht? Als ich neulich einen Vortrag darüber in Polen gehalten habe, und ich habe das zitiert, die Professoren, die dort gesammelt waren, haben alle angefangen zu lachen. Schicken Sie ihn zu uns, haben die gesagt. So viele leere Domplätze habe ich in Russland besucht, wo Stalin entweder sie vernichtet hat oder sie umgebaut hat zu Museen des Atheismus. Aber Dawkins kann sich keiner vorstellen. Das heißt, hier ist die Strategie. Die Strategie ist erstens, Religion total schlecht zu machen. Auf der anderen Seite, Atheismus total zu schonen. Und beides ist falsch und beides hängt von einem falschen Verständnis von der Geschichte. Ich erwarte meine Freunde Dawkins und so weiter gegen die Theologie zu sein. Aber was ich nicht erwartet habe, war, dass sie gegen die Geschichte sind. Und das ist eine äußerst gefährliche Tendenz. Sie wollen nicht offensichtlich, dass wir zwei und zwei zusammentun. Für Sie Atheismus ist nicht gefährlich. Und sagt Dawkins, es ist offensichtlich nicht gefährlich, John, sagt er in der Debatte. Er sagte, du glaubst nicht an Zeus oder an Wotan. Ja, also du bist ein A-Zeusist oder ein A-Wotanist, ich auch. Und ich meine, wir tun nichts, weil wir A-Wotanisten sind. Es hat keine Konsequenzen, weil wie kann ein negativer Begriff Konsequenzen haben? So sagte ich, ich gehe nur einen Gott weiter. Und ich bin Atheist. Und ich habe gelächelt. Und ich habe gesagt, Richard, ich merke, dass du kein 400-seitiges Buch über Avotanismus geschrieben haben. Ich habe gelächelt. Und ich habe gesagt, Richard, ich merke, dass du kein 400-seitiges Buch über Avotanismus geschrieben haben. Aber du hast ein über 400-seitiges Buch über den Gotteswahn geschrieben. Warum? Ja, klar, Atheismus ist ein negativer Begriff. Aber wir dürfen das nicht verwechseln mit der Tatsache, dass Atheismus deckt dann eine Philosophie des Materialismus, das sehr viel auszusagen hat. Und das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, dieses Argument ist kindisch. Weil Dawkins sieht ein, Avotanismus hat keine Konsequenzen, aber Atheismus hat viele gewaltige Konsequenzen mit unserer Auslegung des Universums, von uns selber und so weiter zu tun. Also was sage ich hier? Blinder Glauben ist gefährlich, das gebe ich zu. Und so ist es wichtig für uns alle zu prüfen. Unser Glaube. Zweitens, Atheismus ist auch ein Glaube. Und hier habe ich einen riesigen Kampf. Dawkins glaubt nicht, dass Atheismus ein Glaube ist. Und das führt zu den eigenartigsten Aussagen in der Gesamtliteratur. Zum Beispiel, Hitchin schreibt in seinem Buch, Gott ist kein Hirte, unser Glaube ist kein Glaube. Also, für mich, das ist das Ende von Möglichkeiten von rationalem Gespräch. Die wollen irgendwie zeigen, dass ihre Position die Grundposition ist. Und das ist falsch. Ich kann es vielleicht schildern folgendermaßen, und wir kommen jetzt zum Schluss hier. Diese Frage von Weltanschauungen. Die meinen, die neuen Atheisten, dass Materialismus atheistisch ist die Grundposition. Und für viele europäischen Länder ist es auch heute so. In Großbritannien, unser Fernsehen und Radio BBC hat gesagt, das ist die Grundposition. Alle anderen Weltanschauungen müssen sich gegen diese Position rechtfertigen. Ich meine, dass in der Hinsicht von einem philosophischen Standpunkt gibt es keine Grundposition. Es gibt Positionen. Gegenüber haben wir Theismus. Das ist auch eine Weltanschauung. Beide sind Weltanschauungen. Das heißt, beide haben mit Glauben im allgemeinen Sinn zu tun. Es gibt kein Gott. Das Universum oder Multiversum ist alles, was es gibt. Hier, es gibt Gott, der trägt das Universum. Natürlich sind die entgegengesetzt. Und dann gibt es ein drittes, Pantheismus. Wir könnten sehen hier, wenn wir es mathematisch formulieren, hier Gott existiert nicht, aber doch es existiert ein Universum. Hier es existiert ein Universum und es existiert Gott, aber Gott und das Universum sind nicht gleich. Und hier, grob gesagt, hier Gott, was immer Gott ist, nicht persönlich, sondern apersönlich und das Universum sind gleich. Drei große Weltanschauungen, aber die moderne Debatte ist hauptsächlich zwischen diesen zwei. Und wir können vielleicht als Einstieg zu unserem nächsten Vortrag, weil wir machen bald eine Pause, die Debatte so formulieren. Hier ist die Naturwissenschaft. Dawkins meint, dass die Naturwissenschaft impliziert Materialismus. Manche meinen, dass die Methodik der Naturwissenschaft gleich materialistisch denken ist. Ich meine das ganz Umgekehrte, dass die Bindung viel stärker in diese Richtung geht. Und es gibt andere, die meinen, dass es in diese Richtung geht. Aber wir können die Debatte viel besser verstehen, wenn wir die Debatte sehen als eine Debatte zwischen zwei gegenüberliegenden Weltanschauungen. Dawkins hat sein Glauben, ich habe mein Glaube. Die Frage ist, was sind die Belege, die darunter stehen? Er glaubt nicht, dass Belege wichtig sind. Oder doch, er glaubt, dass sie wichtig sind, weil sein ganzes Buch ist ein Versuch, sein Glaube auf eine rationelle Basis aufzustellen. Also dann, soweit haben wir Folgendes. Die Logik des neuen Atheismus, Religion muss vernichtet werden, weil sie gefährlich ist. Wir machen das durch die Naturwissenschaft. Es entsteht ein moralisches Vakuum, macht nichts, weil wir können ohne Gott ein ethisches System aufstellen. Meine Argumentation ist, ja, manche Religionen sind gefährlich. Wir haben die Wirkungen in Nordirland erfahren von solchen Wirkungen. Ich schäme mich als Christ davor, aber ich merke, dass das in Ablehnung von der Lehre Christi gemacht würde. Auf der anderen Seite, wir müssen dann berücksichtigen, dass in dem 20. Jahrhundert so viel Blut geflossen ist durch die Auswirkungen von Atheismus. Und offensichtlich haben wenige von den neuen Atheisten Marx gelesen, der gesagt hat, dass die Kritik von Religion ist die erste von allen Kritiken. Alexander Solzhenitsyn ist unlängst gestorben. Und einmal ist er gebeten worden, kurz zu fassen, warum so viele seiner Mitmenschen sterben müssen. Und er sagt, wenn ich die Frage bekomme, in einem Satz zusammenzufassen, warum 60 Millionen meine Mitbürger sterben müssten, dann sage ich, wir haben Gott vergessen. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das zweite Glied in der Argumentation der neuen Atheisten ist die Behauptung, dass die Naturwissenschaft letztlich Gott abgeschafft hat. Und ich möchte dazu Stellung nehmen als Naturwissenschaftler, der selbst an Gott glaubt. Sehr oft, die These wird so aufgestellt. Einerseits hat man Naturwissenschaft, auf der anderen Seite Glaube. Das ist eine totale verkehrte Vorstellung. Glaube ist eine Haltung, die man sowohl in der Religion als auch in der Naturwissenschaft findet, wie wir bald sehen werden. Besser wäre es vielleicht zu sagen Naturwissenschaft oder Theologie, aber das ist auch verkehrt. Die beste Formulierung ist zu merken, dass es liegt tiefer. Es ist ein Gegensatz zwischen zwei gegenüberliegenden Weltanschauungen. Und was die Naturwissenschaft angeht, kann man sehr leicht formulieren anhand einer aktuellen Illustration. Vielleicht ein der bekanntesten naturwissenschaftlichen Projekte der letzten Jahre ist das Projekt, das menschliche Genom niederzuschreiben, das sogenannte HGP, Human Genome Project. Der erste Leiter dieses Projektes war der Nobelpreisträger James Watson. Der ist ein Atheist. Und ich habe mit ihm diese ganze Frage diskutiert. Also James Watson steht hier. Der zweite Leiter des HGPs war Francis Collins. Und Francis Collins ist Christ. Und daran sieht man deutlich, dass die Frage ist nicht Naturwissenschaft gegen Gott, gegen Theologie und so weiter, sondern beide diese Männer haben total unterschiedliche Weltanschauungen, aber sie sind beide Spitzen-Naturwissenschaftler. Wenn die These wäre Naturwissenschaft gegen Glaube oder gegen Gott, dann würde man selbstverständlich erwarten, dass kein Naturwissenschaftler an Gott glaubt und dass alle Naturwissenschaftler Atheisten wären. Das ist bei weitem nicht der Fall. Und hier sehen wir das deutlich dargestellt an der Spitze der heutigen molekularen Biologie. Zwei führende Vertreter der Naturwissenschaft, ein glaubt an Gott und ein ist Atheist. So, die Frage liegt tiefer als die Naturwissenschaft selbst. Und daher habe ich es so formuliert, dass wir diese zwei Weltanschauungen haben. Hier ist die Naturwissenschaft. Und die tiefere Frage ist, mit welchen Weltanschauungen passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Die Atheisten meinen, ihr Atheismus, vor allem Dawkins meint, ihr Atheismus von Naturwissenschaft ableiten zu können. Also hier in diesem Bereich sprechen wir nicht von Beweis. Sehr oft bekomme ich die Frage, können Sie Gott beweisen? Das Problem mit dem Wort Beweis ist, dass es eine populäre Bedeutung hat und eine genaue technische Bedeutung. Und die werden ständig verwechselt. Und daher verwende ich diesen Begriff überhaupt nicht. Von Beweis im strengsten Sinne kann man nur in der Mathematik und in der Logik sprechen, nicht in der Naturwissenschaft. In der Naturwissenschaft haben wir Indizien, ein Indizienprozess, Belege, Hinweise, aber nie in diesem vollkommenen Sinn ein Beweis durch logische Schritte auf der Basis von Axiomen. Das findet man nur in der Mathematik. So ist es am besten, die Sache so zu formulieren, mit welcher Anschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen. Aber das gesagt, müssen wir berücksichtigen, dass auch wenn wir das Wort Beweis nicht verwenden, das bedeutet nicht, dass wir keine Gewissheit haben können. Ich kann Ihnen nicht beweisen, dass meine Frau mich liebt, aber ich habe genügend Indizien dafür, seit 40 Jahren mein Leben darauf zu verlassen. So einfach das Wort Beweis Acht zu haben auf die eigentliche Bedeutung des Wortes. Der Konflikt dann ist zwischen zwei Weltanschauungen. Mit welcher dieser Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Also das bedeutet, dass hier stehen wir vor einer Weltanschauungsfrage. Jeder von uns hat eine Weltanschauung. Was ist eine Weltanschauung? Eine Weltanschauung ist mehr oder weniger unsere Antwort zu den großen Fragen des Lebens. Was ist die Bedeutung des Lebens? Woher das All? Und so weiter. Diese Sinnfrage, diese Urfragen, die seit jeher gestellt worden sind. Und eine der Kernfragen in einer Weltanschauung ist, was ist die Urwirklichkeit? Was ist die Urwirklichkeit, die Grundwirklichkeit? Und hier unterscheiden sich diese zwei massiv. Für den Atheist, die Urwirklichkeit ist Materie-Energie. Für den Gläubigen an Gott, die Urwirklichkeit ist Gott. Und offensichtlich gibt es einen massiven Unterschied. Und hier sehen wir eine Spannung zwischen den zwei, die uralt ist. Und es ist wichtig zu sehen, dass sie uralt ist. Unter den Griechen hatten wir die zwei Weltanschauungen sehr deutlich vertreten. Es gab zum Beispiel die Urmaterialisten Demokrit und Leukippos. Die waren die Atomisten, brillante, kluge Köpfe, die die Idee entwickelt haben von Atomen. Es gab Atome und das Leere. Und die Atome fallen durch das Leere und entwickeln sich zu Galaxien, zu Sternen, zu Planeten, zum Leben und so weiter und so fort. So eine primitive, aber sehr kluge Evolutionstheorie von der alten Welt. Das heißt, sie glaubten, dass das All sich selbst erklärt. Von Grund auf. Anders ausgedrückt, Erklärungen sind letzten Endes auf Materie zurückzuführen. Die sind bottom-up, von unten nach oben, weil es kein Top-Down, kein von oben nach unten Kausalität gibt, weil es keinen Gott gibt. Also das ist eine Weltanschauung und dort stehen Dawkins und die neuen Atheisten in dieser langen Tradition, uralte Tradition. Und wahrscheinlich die beste Formulierung dieser Tradition aus der alten Welt ist in der Schrift von Lucretius Leucret zu finden, der Epikureer in seinem berühmten in Latein geschriebenen Gedicht De Rerum Natura. Und wenn Sie kein Latein können, schade, besser das dann doch in einer deutschen Übersetzung zu lesen. Aber es ist erstaunlich, wie viel von der modernen Stand des Atheismus hat er vorhergesehen, schon vor 2000 Jahren ungefähr. So, das ist eine Seite der Sache. Aber es gab immer eine andere Weltanschauung von Platon, Aristoteles und so weiter und eigentlich von den meisten Denkern, dass dieses Universum sich selbst nicht erklärt, sondern es gibt Gott oder Götter, Transzendenz, ein rationales Prinzip, ein Logos oder sowas ähnliches. Und diese zwei kommen zu uns durch die gesamte Geschichte. Und natürlich Theismus ist eine dieser Weltanschauungen, die sagt, dass das Universum sich selbst nicht erklärt. Es ist eigentlich besser und genauer zu sprechen, nicht von Weltanschauungen, sondern von drei Familien von Weltanschauungen, weil es gibt Graduierungen hier, hier und hier. Aber für Einfachheitswegen spreche ich sehr oft von Weltanschauung, wo ich eigentlich von Familien von Weltanschauung sprechen soll. Also, wir können in der mathematischen Sinne nichts beweisen, aber wir können Indizien geben. Was sind die Indizien? Und ich habe drei Bereiche hier, die wichtig sind. Erstens die Geschichte der Naturwissenschaft. Zweitens das Wesen und die Methodik der Naturwissenschaft. Und drittens die Ergebnisse der Naturwissenschaft. Und das ist vielleicht für manche eine Überraschung, dass man nicht mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft anfängt. Aber für meines Erachtens ist es viel wichtiger, in der Geschichte und in der Philosophie der Naturwissenschaft anzufangen. Zunächst einmal, weil nicht alle von uns Naturwissenschaftler sind. Und zweitens, weil die Argumente dort sind meines Erachtens wesentlicher als die Argumente, die sich berühren an unser Verständnis von gewissen Teilen der naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen. So, die Geschichte der Naturwissenschaft. Warum können wir die Naturwissenschaft treiben? Das ist vielleicht eine etwas kantige Frage und eine unerwartete Frage, aber eine sehr wichtige Frage. Weil plötzlich im 16., 17. Jahrhundert fand eine Explosion in der Naturwissenschaft statt, in Europa. Man hat geschrieben, dass seit der Zeit von Aristoteles ist man eigentlich bis zum 15. Jahrhundert rückwärts gegangen in der Naturwissenschaft. Und dann plötzlich zwischen 1500 und 1700 haben wir Newton und so weiter und so fort. Was ist passiert? Warum dort? Warum dann? Die Untersuchungen sind faszinierend. Und letztlich hat man eine sogenannte These aufgestellt, Mertens These oder Whiteheads These, spielt keine Rolle. Die These kann man sehr knapp formulieren in einem Ausdruck von C.S. Lewis. Die Menschen sind naturwissenschaftlich geworden, weil sie Gesetz in der Natur erwartet haben. Sie haben Gesetz in der Natur erwartet, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das heißt, nach dieser These ist die Explosion in der Naturwissenschaft auf Gott zurückzuführen. Genauer gesagt, auf den Glauben an einen Schöpfergott zurückzuführen. Das heißt, nach dieser These ist die Explosion in der Naturwissenschaft auf Gott zurückzuführen. Genauer gesagt, auf den Glauben an einen Schöpfergott zurückzuführen. Und vielleicht eine der interessantesten Tatsachen dabei ist die Arbeit von Needham in Oxford, der ein gelehrter Chemiker war, aber auch einer der prominentesten Experten über China. Er hat die Sprache gemeistert und hat viele Bände über die Geschichte der Naturwissenschaft in China geschrieben. Und er hat festgestellt, er hat jahrelang versucht eigentlich, eine naturalistische Erklärung der Tatsache, dass die Naturwissenschaft, wie sie wir im Westen verstehen, hat nicht entwickelt in China. Technologie hat sich entwickelt, aber die Naturwissenschaft als solche nicht. Und er wollte das erklären. Jahrelang hat er versucht, eine naturalistische Erklärung, konnte keine finden. Und als Marxist, er hat feststellen müssen und völlig zugegeben, dass der Unterschied war, dass in China hat die einheitliche Idee oder vereinigende Idee eines Schöpfers, der nicht nach beliebiger Art, sondern als Schöpfer und Organisator des Universums existiert, dass in China diese Idee hat gefehlt. Das heißt, der Aufstieg der modernen Naturwissenschaft ist zum Glauben an einen Schöpfer zurückzuführen. Das ist äußerst wichtig und ist Tatsache der Geschichte. Mein Kollege in Oxford, Professor Peter Harrison und vor ihm Professor John Brook, sind auch dieser Meinung, dass Glaube an einen Gott, eine sehr wichtige Rolle im Aufstieg der Naturwissenschaft gespielt hat. Und daher, als Christ, schäme ich mich nicht, wenn ich an die Geschichte der Naturwissenschaft denke. Vielleicht ein anderes Buch für diejenigen, die Englisch lesen können. Ich weiß nicht, ob das Buch in Deutsch zu finden ist. Ist Rodney Starks Buch für die Ehre Gottes, For the Glory of God. Ein sehr interessantes Buch über die, unter anderem über den Aufstieg der Naturwissenschaft. Und ein Nobelpreisträger, Melvin Calvin, hat geschrieben, wenn ich versuche zu finden, woher diese Idee kommt, dass das im Universum Ordnung zu erwarten ist, dann finde ich es in einer Idee von den Hebräern und später von den Christen überliefert in der Bibel. Das finde ich faszinierend von einem Nobelpreisträger für Biochemie. Und eigentlich als Nebenbemerkung hat Melvin Calvin später geschrieben, dass was er in der Naturwissenschaft gefunden hat, was die Ursprünge des Universums angeht, ist genau was zu erwarten wäre, wenn man nur die ersten Kapitel der Bibel hätte. Faszinierend, dass ein Nobelpreisträger so spricht. Also in der Geschichte, wir finden, dass die Idee eines Schöpfergottes eine Zentralrolle gespielt hat. Aber mehr. Diese Idee, dieser Grundbegriff ist die Grundlage einer Haltung. Ich könnte es so formulieren, weil Einstein es auch so formuliert hat, führte zu einem Grundglauben, und Einstein hat gesagt, er könnte sich keinen echten Naturwissenschaftler vorstellen, der diesen Glauben nicht besaß. Und was ist dieser Glaube? Das ist der Glaube an die Verständlichkeit des Alls durch den menschlichen Verstand. Das heißt, das Universum ist rational verständlich. Wir können es wenigstens teilweise verstehen. Das ist so ein Alltagsbegriff, dass die meisten von uns sind nicht klug genug wie Einstein zu sehen, dass es belohnenswert ist, das einfach zu merken. Wie ist es? Hier ist ein Mathematiker. Und sie denkt über das Universum hier in ihrem Verstand. Außerhalb von ihr ist das All. Sie entwickelt verschiedene Gleichungen. Und die Gleichungen passen irgendwie zum All außerhalb von ihr. Wie ist das möglich? Diese mathematische Verständlichkeit des Alls. Und Eugen Wigner, der den Nobelpreis für Physik gewonnen hat, hat einen sehr bekannten Artikel geschrieben, 1961, und dieses Artikel heißt The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, die irrationale sozusagen, nicht zu erwartende Effektivität der Mathematik. Wie ist es, dass wir so weitgehend das All mathematisch erklären können? Also stellen wir diese Idee hier in der Mitte. Die Idee, das Universum ist zumindest teilweise vom menschlichen Verstand zugänglich. Wie passt das diesen beiden Weltanschauungen zusammen? Und hier ist vielleicht mein größter Einwand gegen den neuen Atheismus. Weil Richard Dawkins sagt zu mir, dass der Verstand ist das Gehirn. Es gibt nur Materielles. Und das Gehirn ist nur Produkt eines ungesteuerten, chaotischen Prozesses durch Zufall und Notwendigkeit. Und er sieht die Schwierigkeit. Wenn das eigentlich der Fall ist, warum sollte ich überhaupt an das glauben, was dieses Gerät aufwirft? Woher kommt der Begriff der Wahrheit selbst? Haldane, ein Chemiker, hat vor vielen Jahren gesagt, wenn meine Gedanken nur die zufälligen Bewegungen von Elementarteilchen in meinem Gehirn sind, warum sollte ich an meine Theorie glauben, insbesondere warum sollte ich glauben, dass mein Gehirn aus Atomen besteht? Das heißt, er sägt ab den Ast, worauf er sitzt. Mein größter Einwand gegen den euren Atheismus ist, dass er untergräbt die Grundlage der modernen Naturwissenschaft. Das heißt, gibt keine Gründe, keine Berechtigung für das allgemeine Vertrauen in unsere Fähigkeit, das All zu verstehen. Und dort ist ein Widerspruch, wie ein weltbekannter Philosoph Alvin Plantinga, und der ist jemand zu lesen, wenn man das verfolgen möchte, schreibt, Dawkins sieht nicht ein, die Konsequenzen seiner Gedanken über den Ursprung des menschlichen Verstandes, weil wenn es wahr ist, könnten wir das nicht wissen. Weil es löst Verstand auf. Und mein Lehrer von Quantenphysik in Cambridge, der sehr berühmte Professor Sir John Polkinghorne, hat gesagt, letzten Endes diese Art Reduktionismus reduziert menschliche Gedanken auf einfach das, die Neurone und elektrische Aktivität unter den Neuronen im Gehirn. Und wenn das der Fall ist, würden wir es nicht wissen. Es löst Verstand auf. Auf der anderen Seite, Theismus und vor allem christlicher Theismus gibt uns Gründe zu erwarten, dass wir Naturwissenschaftler sein können. Und das ist in der Geschichte der Auflöser der modernen Wissenschaft. Einerseits sagt, dass es einen Gott gibt, der das All geschaffen hat. Und zweitens, dass Gott letzten Endes für den menschlichen Verstand auch verantwortlich ist. Und weil Gott ein Logos ist, dann passen die beiden genau zusammen. Das heißt, für mich gibt die christliche Lehre eine Grundlage und eine Erwartung, dass Naturwissenschaft gemacht werden kann. Dawkins und Co. sind Leute, die sehr oft die Bibel kritisieren, als ob die Bibel selbst gegen die Naturwissenschaft wäre. Keineswegs, ganz umgekehrt. Was faszinierend ist, ist, dass in Genesis lesen wir, dass Gott den Menschen die Aufgabe gegeben hat, die Tiere zu nennen. Und nennen ist eine Grundaufgabe von allen Naturwissenschaften, eigentlich von allen Disziplinen. Wenn wir alle Disziplinen, die hier in diesem Raum vertreten sind, aufzählen, dann kann ich garantieren, dass Sie in Ihrer Disziplin, Sie kennen Worte, die ich nicht kann, die ich nicht weiß. Und ich auch habe viele mathematische Begriffe, die Sie wahrscheinlich nicht wissen. Das heißt, das Nennen gehört zum Grunde der Naturwissenschaft. Und interessanterweise, in der Bibel hat Gott das ermutigt, dass wir das tun. Die Bibel ist nicht gegen die Naturwissenschaft. Natürlich nicht. Aber so viele Leute meinen, dass es ist. Also, zusammenfassend sehe ich hier in dieser rationellen Erklärbarkeit des Universums, dass Theismus bei weitem besser erklärt die Situation als Atheismus. Und das bringt uns zu einer anderen Frage über Erklärungspotenzial oder Erklärbarkeit. Dawkins sehr oft vertritt die Position, nicht immer, des Scientismus. Scientismus ist ein eigenartiges Wort, das bedeutet letztlich, dass die Naturwissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit sei. Peter Atkins, mein Kollege in Oxford, Professor für physikalische Chemie, geht noch weiter als Dawkins. Alles ist erklärbar, naturwissenschaftlich, denkt er. Und so brauchen wir nichts anderes. Also, vielleicht ist es am besten, diese Haltung zu diskutieren anhand einer Aussage von Bertrand Russell, der Philosoph und Mathematiker, der bekannte Logiker, der gesagt hat, was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, können die Menschen nicht wissen. Also ich bewundere ihn als Logiker, aber nicht hier. Bei weitem nicht hier. Denken wir darüber nach, an diesen Satz, an diese Aussage von Russell. Was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, können die Menschen nicht wissen. Ist das ein Satz der Naturwissenschaft? Offensichtlich nicht. Also wir können es nicht wissen. So, wenn dieser Satz wahr ist, ist er falsch. Ist diese zu viel Logik für heute Vormittag? Das ist ein typisches Beispiel eines inkohärenten Satzes, der sich selbst widerspricht. Und wir merken das oft, wenn Leute alles relativisieren wollen, sie machen aus ihrer Ausnahme ihre Haltung. Wie der postmoderne Verfasser, der neben mir saß eines Tages in meinem College in Oxford. Ich muss euch diese kleine Geschichte erzählen als Auflockerung. Und er hat sein Buch mit sich. Und ich habe ihn gefragt wegen seines Buches, was ist das Thema Ihres Buches? Und er sagt, das Thema meines Buches ist, dass es gibt keine Intentionalität eines Verfassers. Das heißt, man kann nie wissen, was der Verfasser eines Buches zu sagen hat. Man kann von dem Buch machen, was man will. Oh, sagte ich, das ist faszinierend. Meinen Sie, wenn ich Ihr Buch lesen, das werde ich verstehen? Selbstverständlich, sagte er. Oh, sagte ich, so, Sie haben Intentionalität. Das war das Ende des Gesprächs. Er ist wütend geworden, aufgestanden und ging weg. Er hat nicht eingesehen, dass er ein absoluter Anspruch erhebt hat, dass es keine absoluten Ansprüche wären. Und das passiert oft in der Naturwissenschaft, wenn man zu weit geht. Die Aussage, dass die Naturwissenschaft alles erleuchten kann, ist an und für sich falsch, nicht nur logisch, aber das ist offensichtlich klar. Und Richard Dawkins hat ein paar Mal zugestanden, das gebe ich ihm zu, dass vor allem in der Ethik ist die Naturwissenschaft machtlos. Und wir werden dazu kommen heute Nachmittag. Zum Beispiel, die Naturwissenschaft kann mir sagen, dann wenn ich Cyanid im Tee meiner Großtante tue, dann wird sie einen sehr schlechten Nachmittag zumindest erfahren. Aber die Naturwissenschaft kann mir nicht sagen, ob ich das tun darf, um meine Hände auf ihr Apartment zu kriegen oder ihr Geld oder so weiter. Das heißt, die Naturwissenschaft ist hier neutral. Und es ist sehr wichtig, wie ein Nobelpreisträger, Sir Peter Medawar, der sehr bekannt ist in Oxford, ein Naturwissenschaftler, er hat gesagt, es ist sehr leicht zu sehen, dass die Naturwissenschaft Grenzen hat. Also das will ich jetzt betonen als Naturwissenschaftler. Die Naturwissenschaft hat Grenzen. Und er sagt, es ist sehr leicht, das zu sehen. Einfach, wenn man an die Fragen eines Kindes denkt. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Die Naturwissenschaft ist nicht fähig, solche Fragen zu beantworten. Und Sir Peter Medawar hat gesagt, wir müssen woanders schauen. Wir müssen in die Religion und in die Philosophie schauen. Das heißt, meine lieben Leute, die Naturwissenschaft ist nicht gleichzusetzen mit Rationalität. Das ist ein Fehler, der so oft gemacht wird von den neuen Atheisten. Wenn es nicht naturwissenschaftlich ist, dann ist es nicht rationell. Aber das würde bedeuten sofort, dass die Hälfte der Fakultäten in Salzburg-Universität sofort geschlossen werden müssten. Alle humanistischen Fakultäten müssten sofort geschlossen werden. Es ist wichtig zu sehen, ja, die Naturwissenschaft hat viel zu sagen, aber die Naturwissenschaft hat Grenzen, kann nicht alles erklären. Und diese Frage des Erklärens ist auch eine heikle Frage. Newton, als er sein Gesetz der Schwerkraft aufgestellt hat, hat nicht dabei gemeint, dass er Schwerkraft erklären könnte. Er hat ein Gesetz formuliert, das beschreiben könnte, was passiert, wenn man zwei Objekten von Massen M1 und M2 hätte, mit der Entfernung dazwischen von R, dass irgendeine Kraft dazwischen war, das proportional war zu 1 über R im Quadrat und so weiter. Aber er hat nicht gemeint dabei, die Schwerkraft zu erklären. Und Wittgenstein hat das sehr deutlich einmal gesagt, dass die große Täuschung der Moderne ist, dass die Naturwissenschaft uns alles erklärt. Und er ging so weit, als zu sagen, die Naturwissenschaft beschreibt, sie erklärt gar nichts. Vielleicht ging er zu weit, aber es ist sehr wichtig zu sehen. Und zweitens, und hier kommen wir zu einem zweiten falschen Alternativ, das Dawkins und die neuen Atheisten uns anbieten. Und diese falsche Alternativ ist, dass entweder Gott oder Naturwissenschaft. Entweder Gott als Erklärung oder Naturwissenschaft als Erklärung. Das heißt, Gott ist ein Lückenbüßer. Ich kann es nicht erklären naturwissenschaftlich. So sage ich, Gott hat es gemacht. Das sind falsche Alternativen. Und vielleicht kann ich es anhand von Newton erläutern. Als Newton sein Gesetz der Schwerkraft entdeckt hat, hat er nicht gesagt, oh, ja, ich verstehe es jetzt, wie das alles passiert. Ich brauche Gott nicht mehr. Nein, ganz im Gegenteil hat er gesagt, was für ein kluger Gott, der es so macht. Das heißt, er hat nicht die Verwechslung gemacht, die Dawkins so oft macht, zwischen Agens und Mechanismus. Agens Handelnder und Mechanismus. Das ist eine Verwechslung, die man immer wieder findet. Es gibt verschiedene Erklärungsebenen. Das heißt, Gott ist keine Erklärung im selben Sinne, als die Naturwissenschaft eine Erklärung ist. Manchmal illustriere ich an folgendes Beispiel. Sehr oft als Mathematiker sagt man zu mir, was denken Sie an das Gespräch, vom Gespräch zwischen Napoleon und Laplace. Laplace, ein bekannter Mathematiker, hat ein Buch Celeste Mechanik geschrieben über die Bewegung der himmlischen Körper und so weiter und Projektilen und so. Und Napoleon hat dieses Buch geschaut und dann gesagt, und wo ist Gott in Ihren Gleichungen? Und Laplace hat geantwortet, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Ich brauche diese Hypothese nicht. Und er hat recht gehabt, natürlich. Wenn ich Vorträge über Algebra, über Differentialgleichungen oder was weiß ich in Oxford halte, dann erwähne ich Gott überhaupt nicht. Nein. Aber wenn die Frage von Napoleon zu Laplace gewesen wäre, wie ist es so, dass es ein Universum gibt, die nach diese Gesetze funktioniert, dann hätte er über Gott was sagen müssen, Aber das war nicht die Frage, und er hat nicht die Frage beantwortet, die ihm nicht gestellt würde. Ich gebe ein moderneres Beispiel. Nehmen wir an, ich komme aus einem sehr primitiven Land, wie Irland zum Beispiel. Und ich komme nach Salzburg und ich habe nie ein Ford mit diesem Vierradgetriebe gesehen. Und ich sage zu Ihnen, was ist das? Das ist ein Ford. Ein Ford? Was ist dieser Begriff Ford? Ah, Ford, der ist ein Mensch. Oh, Henry Ford, ja, ja. Also, und dann sehe ich, wie dieser Vierradgetriebwagen klettert auf einen Berg hinter Salzburg, hier so schnell und steil. Und mit meinen großen irischen primitiven Augen schaue ich drauf und sage, oh Mensch, dieser Kerl Ford muss sehr stark sein, mit dieser Sache hinaufzulaufen. Und Sie sagen zu mir, Mensch, Sie sind primitiv. Kommen Sie nach Salzburg. Und ich komme nach Salzburg und ich studiere Ingenieurwissenschaft 10 Jahre lang, bekomme letztlich mein Diplom. Und dann ich komme zu Ihnen und sage, Gott, es tut mir so leid. Ich war so primitiv damals. Ich dachte, stell dir mal vor, ich dachte, dass es einen Menschen namens Ford gab. Aber jetzt sehe ich, dass das ein Mythos war. Das ist primitives Denken. Wahrscheinlich, um die Iren zu unterdrücken oder sowas. Das ist primitives Denken, weil jetzt verstehe ich, dass dort in diesem Wagen gibt es einen Motor. Und ich verstehe noch mehr. Ich verstehe die Prinzipien, die Mechanismen, die Gesetze, die dahinter stehen. Ich brauche Ford nicht mehr. Was würden Sie davon denken? Falsche Alternative. Wenn man verstehen will, wie der Motor funktioniert, erwähnt man Ford nicht. Aber wenn man die Frage stellt, wie ist es, dass so ein Wagen überhaupt existiert? Was ist die Herkunft dieses Wagens? Dann muss man zurück und zurück und zurück gehen, bis man ins Verstand von Henry Ford landet. Ist das verständlich? Es ist eine Verwechslung, eine Darstellung von falschen Alternativen zu sagen, entweder Gott oder Naturwissenschaft. Man kann beides haben natürlich. Und ich habe zu Richard Dawkins in Oxford in unserem Debatte vor ein paar Wochen gesagt, siehst du es nicht als gefährlich, diese zwei Sachen gegenüberzustellen, Gott und Naturwissenschaft, weil manche Leute würden lieber Gott haben. Und dann, sie sind nicht mehr für die Naturwissenschaft, sondern dagegen. Es ist eine gefährliche, falsche Alternative, den Leuten anzubieten, Gott oder Naturwissenschaft. Das ist eine Verwechslung von Agens und Mechanismus. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Das heißt, es gibt doch gewisse Unterschiede hier, die wichtig sind. Die Naturwissenschaft behandelt hauptsächlich die Frage, wie oder warum im Sinne der Funktion. Was ist die Funktion dieses Teiles? Warum ist dieser Teil hier? Während die Theologie, wenn ich es so formulieren darf, behandelt die teleologische Frage, warum, das heißt die Zwecksfrage, das ist so. Und aus diesem Grund denken manche Leute, der beste Ausweg aus dieser Situation ist sogenannte NOMA von Stephen Jay Gould. NOMA ist ein Akronym und steht für Non-Overlapping Magisteria. Das heißt nicht überlappende Magisteria. Magisterium ist eine Lehre. Und er meint so, man hat die Naturwissenschaft hier, christlicher Glaube sagen wir mal hier, und solange man sie weit voneinander entfernt hält, wunderbar. Und das klingt sehr gut, bis man die kleingedruckte Sache unten liest. Und im Kleindruck unten lautet es, die Naturwissenschaft behandelt die Wirklichkeit die Religion behandelt, Weihnachtsmann, Feen und so weiter und lauter Aberglaube und Fiktion. Das ist nicht gut genug. Was ich dazu sagen würde, ist, ja, weitgehend gibt es getrennte Noma, aber, vor allem im christlichen Glauben und in der Bibel selbst gibt es viele Stellen, wo über dieses Universum die Rede ist. Und dann müssen wir sehen die Frage von beiden Seiten. Okay, dann. Die Geschichte der Naturwissenschaft, die Erklärbarkeit anhand von der Naturwissenschaft des Alls, sitzen sehr eng verbunden mit Glauben an Gott. Und das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Und es ist sehr wichtig, das zu sehen. Aber ich möchte jetzt, weil die Zeit dahin eilt, zu einigen Kernbehauptungen der neuen Atheisten. Wir haben ein bisschen über Geschichte und Methodologie der Naturwissenschaft gesprochen. Was werden wir zu den Ergebnissen der Naturwissenschaft sagen? Und vor allem in der Physik und Kosmologie kommen wir zu der Frage der Feinabstimmung des Alls. In den letzten Jahren hat man festgestellt, dass die meisten der Grundkonstante der Physik sind fein abgestimmt. Das heißt, die müssen genau das sein, um ein Universum zu haben, wo Leben möglich ist.